Willkommen zum Podcast der Gospel House Church. Wir glauben, dass du durch diese Message ermutigt und erfrischt wirst.
Ich mag euch noch kurz, wo der Ben vorher gebetet hat, ist mir in den Sinn gekommen. Wir sind ja momentan wieder in dieser Weihnachtszeit und so weiter, oder? Und für viele Leute von unserem Land und auch für viele Christen von unserem Land, und ich hoffe jetzt nicht unbedingt für dich, aber für viele Menschen ist es eine mega gestresste Zeit. Und wir sind eigentlich die Leute, die über dem sein können. Über dem Weihnachtsstress, über dem Einkaufsstress, über dem Stress von einem Termin zum anderen gehen. Wir sind die Menschen, die wirklich im Jetzt leben können. Die jetzt leben können und sie jetzt geniessen, egal wie viele Termine das wir haben. Egal wie viel Essen das wir noch haben. Halleluja. Oder? Eigentlich sollten wir uns freuen. So viel Essen. Aber der Ben hat ja vorhin noch über das Brot geredet und ich mag einfach daran erinnern, Jesus ist ja geboren in Bethlehem. Und Bethlehem heißt, wenn man es auf Deutsch übersetzt, Haus des Brotes. Oder? Und er selber sagt von sich, ich bin das Brot vom Leben. Und das Lustige ist, er ist in einer Futterkrippe für Tiere auf die Welt gekommen. In einer Krippe, wo normalerweise Tiere essen. Und nur schon ihm seine Geburt zeigt eigentlich, dass er gekommen ist, damit wir von ihm essen können. Oder? Und ich weiss, Katholiken haben es zu weit treiben. Oder? Mit der Oblade. Dass sie wirklich das Gefühl haben, sie essen einen Teil von Jesus als Lieb, oder? Aber das, was Jesus eigentlich sagt, ist, hey, meine Worte sind Leben, ich bin das Brot vom Leben, und wenn du willst, geistig Nahrung zu dir nehmen, dann musst du von mir essen. Oder? Und das Coole ist, wenn du willst, dass dein Körper gesund ist, dann musst du auch von mir essen, oder? Darum feiern wir ja das Abendmahl. Mit Brot, oder? Mit Brot ist ja eigentlich etwas völlig Blöds und Dumms. Wenn wir es jetzt einfach mal verstandesmäßig menschlich anschauen, ist es etwas völlig Schräges, dass du Wein trinkst und Brot isst und dann sollst du gesund werden. Es sieht nicht aus wie Aspirin, es sieht nicht aus wie ein Medikament oder irgendetwas, aber Gott nutzt die kleinen und Sachen, die in den Augen der Welt nutzlos aussehen und benutzt, um etwas Grosses zu machen. Und vielleicht fühlst du dich nutzlos, vielleicht sieht dich die Welt und hat das Gefühl, du bist nutzlos. Genau dann bist du am richtigen Ort. Weil Gott in den Schwachen mächtig ist, oder? Und du musst dir vorstellen, ich weiss nicht, ob der Ben dann an der Weihnachten noch auf das eingeht, aber wir haben letztens darüber geredet, dass die Futterkrippe, wo Jesus drin geboren worden ist, die ist nicht aus Holz gewesen, wie sie bei uns in der Schweiz ist, sondern ist aus Stein gewesen. Und wenn du dir, es gibt so Fotos von so Krippen, die sie ausgegraben haben, und wenn du da Fotos anschaust von der Krippe, wo Jesus geboren ist, etwa plus minus, und vergleichst mit dem Grab, wo Jesus drin gelegen ist, dann merkst du, es sieht eigentlich ziemlich genau gleich aus. Und wo Jesus geboren ist, hat es Engel gehabt. Und wo Jesus gestorben ist und aus dem Grab wieder rausgekommen ist, oder? Hat es Engel am Fuß und am Kopf von Jesus gehabt. Wo eigentlich ein Sinnbild ist, oder? Für die Bundeslade im Alten Testament. Haben wir alles schon durchgenommen, ich weiss. Entschuldigung, ich muss es wiederholen. Aber eigentlich heisst es nichts anderes als der Tod von Jesus ist deine Nahrung. Die Nahrung, die du brauchst, und es ist eine endlose, eine Nahrung, die nie aufhört. Oder? Etwas, das du immer davon zerren kannst. Also, lass uns gerade rein starten. Zum lebendiges Wasser zu uns nehmen. Und ich habe etwas vorbereitet, was ich euch letztes Mal im Bible Study gesagt habe, dass ich es am Sonntag drauf in der Predigt mache. Nachher habe ich es aber in der Predigt nicht gemacht. Also ich habe es eigentlich vorbereitet, aber wir sind dann gerne nicht so weit gekommen. Und darum habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, oder, weil wir ja jetzt eh wieder Bible Study haben, um jetzt auf das ein bisschen Bezug nehmen und einfach in das reingehen. Und ich habe den Titel gewählt, wenn du einen aufschreiben willst. Ich habe extra ein bisschen weiter auseinanderzustellen, das mal, dass ihr genug Platz habt, um euch Beine aufzunehmen, um Notizen zu machen und so weiter. Vielleicht müssen wir irgendwann... Amix muss der Roger von der Grace Academy die Küsses mitnehmen, dass wir uns die vorne herlegen können. Und die sind so Küsse, wenn du sitzt, kannst du sie vorne drauflegen und dann hast du einen Tisch. Oder wir besorgen uns selber solche. Was auch immer. Der Titel, den ich aufgeschrieben habe, heisst Endziel. Das ist der Titel vom heutigen Bible Study. Und es gibt einen Bibelvers, wo das Wort innen vorkommt. Und den schauen wir heute miteinander an. Aber ich mag euch einfach dort herführen und ich hoffe, dass ihr so richtig hungrig seid und dass ihr die Sachen einfach aufschnappen könnt. Wenn ihr nicht alles aufschnappen oder aufnehmen könnt, ist nicht so schlimm, weil ich habe ein Mikrofon da aus dem Grund, dass die Bible Study jetzt aufgenommen werden kann und dass wir dann einen neuen Podcast starten, wo nur Bible Studies, die im Gospelhaus stattfinden momentan, drauf kommen, dass wir eigentlich wie ein Bible Study Podcast haben, wo man immer alle Bible Studies nachhören kann. Und ich freue mich schon mega auf das, weil ich glaube, dass es vielen Leuten auch einfach hilft, um nochmal, wenn man jetzt nicht gerade alles mitgeschnitten hat oder nicht selber aufgenommen hat auf dem Handy oder Video gemacht hat oder was auch immer, dass man einfach all das Zeug, was Gott einem eigentlich will geben, nochmal kann Gott innen graben, nochmal kann Gott innen einfach forschen. Und wir müssen auch mal schauen, dass wir alle die Bibelstellen, die wir amix da zeigen, dass wir die anhängen beim Podcast, dass du eigentlich einen Link hast, wo du dann ein PDF kannst abladen, wo alle Bilder und alles, was wir durchnehmen, drauf ist. Alles, was lizenzfrei ist, natürlich. Also nicht. Doch. Bibelstellen sind alle lizenzfrei. Ich glaube auf jeden Fall. Also, wir haben den Bibelvers angeschaut, letztes Mal. Ganz ein bekannter Vers, wo wir schon viel mal durchgenommen haben. Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Oder? Und bei dem Vers kommt mir immer eine Geschichte in den Sinn. Seit neuestem, und zwar hat der Ben den Vers an der Grace Academy zum Schluss von seiner Lektion noch gesagt. Und er hat gesagt, hey, es ist nicht die Wahrheit, die uns frei macht, sondern die Erkenntnis von der Wahrheit. Also du, die Wahrheit allein nützt dir eigentlich nicht. Aber wenn du die Wahrheit erkennst, dann macht die Wahrheit frei. Also geht es nicht in erster Linie um die Wahrheit, sondern es geht darum, dass du Erkenntnis hast. Und das Wort Erkenntnis da heisst eigentlich, ist das gleiche Wort wie Offenbarung. Das heisst volle Erkenntnis. Das heisst nicht einfach nur im Kopf wissen, sondern es ist etwas, wo deinen ganzen Körper durchdringt. Etwas, wo, wenn du eine Erkenntnis hast, dann ist es der Moment, wo du einfach nur dort hockst und du denkst, wow! Du denkst einfach nur, da hat das irgendjemand schon mal gesehen neben mir, oder? Du denkst, du bist die einzige Person auf der Welt, die es endlich gecheckt hat. Neben Ben. Und, oder wenn du voll durchgehst, dann ist der Moment, wo du eine Erkenntnis hast. Aber das, was bei vielen Leuten passiert, ist, dass sie eine Erkenntnis haben. Und dass sie dann wie so ein bisschen abstumpfen gegenüber dieser Erkenntnis, oder? Gegenüber Gottes Wort, könnte man auch sagen. Gegenüber dem Evangelium, dass es irgendwann wie so normal wird. Und dass man eigentlich gerne so enthusiastisch und so voll on fire ist für etwas, wo man vielleicht 2 Monate noch voll on fire war. Und die Story, der Ben, um sie noch fertig zu erzählen, der Ben hat den Vers gesagt am Schluss von seiner Lektion. Und dann ist 10 Minuten Pause, oder? Stell dir vor, 10 Minuten Pause. Und nachher ist gerade meine Lektion gekommen. Und ihr denkt, der Vers ist der Hammer. Ich starte mit dem Vers. Start mit dem Vers, oder? Klar, sieht etwa gleich aus wie da. Also, die Leute sehen anders aus, aber etwa gleiche Grösse wie da, oder? Und start mit dem Vers und stand vorne. Und du musst dir vorstellen, es wird alles auf Video aufgenommen. Du darfst jetzt nicht unbedingt, also, ich mach's manchmal, aber eigentlich solltest du jetzt nicht gerade laut rauslachen oder irgendetwas, sondern, oder? Wird ja alles gefilmt, oder? Geht nachher online und so weiter. Und das ist alles Hochdeutsch. Und nachher starte ich mit dem Vers, lese den Vers vor, oder? Und sag, es ist nicht die Wahrheit, die euch frei macht. Dann sitzt einer in der ersten Reihe und sagt, doch, es ist die Wahrheit. Und ich so, oder? Nein, es ist eben die Erkenntnis von der Wahrheit. Ah ja, genau, oder? In so einer Lautstärke. Und ich bin ja vor, oder? Hey, uns hat's alle halb verklebt, oder? Wir wirklich müssen schauen, dass wir nicht durchgehen, aber, ja. Ist jetzt ein Insider gewesen. Extra für den Dani. Also. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich habe gesagt, ich werde ein bisschen über den Vers predigen. Und ihr denkt, damit wir den Vers richtig verstehen können, müssen wir den auch im Kontext lesen, weil meistens nehmen wir ja nur den Vers. Und ihr denkt, ich zeige euch mal den Kontext, wo der Vers eingebettet ist, die ganze, was rundum steht. Wir gehen in Vers, genau, danke vielmals, weil ich verhängst da mit dem Teil. Vers 31 bis 35. Ihr könnt selber auswählen, was euch jetzt da alles auffällt. Ich tue nicht auf alles eingehen, aber ihr seid ja schon genug lange im Bible Study dabei, dass euch die signifikanten Sachen auffallen sollten. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und jetzt kommt der Vers. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also, habt ihr den Kontext. Nachher sagen die Juden, wo er dazu redet. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Ist das jetzt gelogen oder ist das nicht? Können wir selber? Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Nächster Vers. Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Darum habe ich darüber predigen, weil wir gerade in der Serie sind, The House of God, wegen dem Satz. Der Sklave bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Und nachher noch der letzte Vers, auch mega bekannt. Wenn nun der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Amen. Ja, das sagt jeder Christ. Halleluja. Amen. Sind wir draus gekommen? Der ganze Vers, wo wir amigs nur als einzelnen Vers aufblenden, ist eingebettet in eine Konversation, wo Jesus nicht mit gläubigen Christen hat, sondern mit Juden. Und in erster Linie ist das, was er sagt, nicht für dich und für mich. Wir können davon profitieren, aber eigentlich ist es für die Juden. Und was er da sagt, ich kann auch das ganze Kapitel durchlesen, es ist so ein interessantes Kapitel, das Kapitel 8 vom Johannesbrief. Aber was er eigentlich da sagt, ist, er sagt, kannst du dich nochmal zurück zum Vers 31? Also ganz am Anfang von dieser Konversation. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Also wenn du im Wort von Jesus bleibst, dann wirst du die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Und nachher sagen die Juden, ja, aber wir sind ja Nachkommen Abrahams. Wir sind ja frei, wir sind keine Sklaven. Wie kannst du sagen, dass wir nicht frei sind? Also der Blöck sagt, dass wir frei werden müssen, weil die Juden haben das Gefühl, wir sind ja frei. Sie haben das Gefühl, sie sind frei. Und jetzt kommt da einer, Jesus, und sagt eigentlich, nein, ihr seid nicht frei. Und sagt, im Vers, noch eins weiter, Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Man könnte über den ganzen Abschnitt wahrscheinlich eine ganze Predigt machen, das werden wir jetzt heute nicht ganz machen. Aber was interessant ist an dem Ganzen, ist der Kontext, wo der ganze Vers eingebettet ist. Und zwar musst du im Wort von Jesus bleiben, damit du überhaupt eine Erkenntnis von der Wahrheit kannst überkommen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, Jesus redet zu den Juden. Wenn du ein bisschen vorher lesest, dann siehst du, dass auch noch ein paar andere dort gewesen sind. Also auch Juden, logischerweise. Pharisäer, Schriftgelehrte und so weiter. Und du musst dir vorstellen, ein Jude, Jesus spricht da eigentlich eine ganze Völkergruppe an. Eine Völkergruppe, die ganz anders aufgewachsen ist, als wahrscheinlich jeder von uns. Eine Völkergruppe, wo Gottes Wort, das Alte Testament, so eine andere Bedeutung hat in ihrem Leben, in ihrer Kultur, als bei uns, in unseren Breitengraden, auch wenn du christlich aufgewachsen bist meistens. Es hat so eine andere Bedeutung, Gottes Wort. Und sie lernen Gottes Wort, das Alte Testament, auswendig ab dem dritten Lebensjahr. Und jetzt redet er zu diesen Leuten, wo wahrscheinlich jeder, der da am Zulassen ist, Gottes Wort, das Alte Testament, das Gesetz, alle die Sachen, die dort vorkommen, auswendig kann im Kopf. Und er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleiben, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also kann die Wahrheit nicht das sein, was sie gelernt haben seit ihrem zweiten, dritten Lebensjahr. Also die Wahrheit, wo sie frei macht, muss etwas Neues sein, etwas, was sie nicht kennen. Weil sie kennen ja Gottes Wort. Sie kennen das ganze Alte Testament, sie können das ganze Gesetz auswendig, plus 613 Zusatzgesetze. Musst du das mal vorstellen. Sie können sich das auswendig merken. Und jetzt kommt einer, ein Rabbi, ein Schriftgelehrter aus ihrer Sicht eigentlich, und sagt, dass wenn sie die Wahrheit erkennen, die Wahrheit sie frei machen wird. Und eigentlich sagt er auf gut Deutsch, all das, was er gelernt hat, all das, was er bis jetzt gehört hat, ist nicht die Wahrheit, die dich frei macht. Musst du dir das mal vorstellen. Wenn du als Zuhörer dort bist, wirst du dann aggressiv, oder nicht? Wahrscheinlich schon, wenn du richtig gesetzlich drauf bist, wirst du aggressiv, weil das ist das, was passiert, oder? Aber ich finde das so interessant, weil Gottes Wort sagt ja, dass Gesetz die Wahrheit ist. Aber Jesus sagt in dem Satz nicht, das Gesetz ist nicht die Wahrheit. Er sagt eigentlich, wenn es jetzt übersetzt ist auf Deutsch, das Gesetz ist nicht die Wahrheit, die dich frei machen kann. Das Gesetz ist wahr, aber es ist nicht die Wahrheit, die dich frei macht. Sondern die Wahrheit, die dich frei macht, damit du die kannst erleben, musst du in meinem Wort bleiben. Und nachher sagt Jesus, da unten, der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Und das kannst du als westlicher Mensch, wenn du nicht Judaismus oder irgendetwas studiert hast, gerne verstehen, was er eigentlich da sagt. Weil jeder, der dort gestanden ist, hat genau gewusst, was er jetzt sagt, nämlich etwas, wo er eigentlich, wo im Johannes Kapitel 1 im Vers 17 schon steht. Jeder von denen weiß, dass das Wort für Sklave, das ist nicht einfach das Wort, das allgemein verwendet wird für einen Sklave. Sondern das Wort ist eigentlich das Wort, das verwendet wird für Diener. Auf Englisch ist es besser übersetzt. Dort steht Diener. Auf Deutsch ist meistens Sklave. Aber ich habe extra Sklave reinlassen, weil wir nachher ein paar sklavische Bibelstellen anschauen. Sklave, du kannst auch Diener nennen. Und das Wort wird nicht sehr viel verwendet. Und jeder, der da war, weiss, dass Jesus, wo er da sagt, der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, dass er da den Mose meint. Der Diener vom Herr im Alten Testament. Jeder, der dort gestanden ist, hat genau gewusst, wenn er ein bisschen gecheckt hat, was Jesus eigentlich sagt, hat er eigentlich genau gewusst, was er sagt. Er hat gesagt, das Gesetz bleibt nicht für immer im Haus. Aber der Sohn, der jetzt direkt vor euch steht, der bleibt für immer im Haus. Und das Haus, das da gemeint ist, ist auch nicht das Haus Gottes, sondern es ist das Haus Israel, das Volk Israel. Also eigentlich hat Jesus da gesagt, das Gesetz ist nicht für immer. Das Gesetz bleibt nicht für immer im Haus, aber der Sohn bleibt für immer. Oder? Das ist ja eigentlich noch ein lustiges Wortspiel, das er da macht. Er nimmt eigentlich Bezug aufs Gesetz, also auf den alten Bund und auf den neuen Bund, aber er nimmt auch Bezug auf etwas, was jeder eigentlich versteht. Jeder weiß, dass wenn du einen Sklave anhörst, einen Diener, den du brauchst in deinem Haus, dass der nur vorübergehend da ist. Und dass er irgendwann wieder heimgeschickt wird. Aber jeder weiß auch, dass wenn ein Vater und eine Mutter einen Sohn überkommt, dass der immer zu dem Haus gehört. Das Gleiche, oder? Ein Sklave oder ein Diener bleibt nicht immer im Haus, oder? Und er müssen wir mal ein bisschen nachforschen, oder? Es gibt ja eine hebräische Form vom Neuen Testament. Und dort drinnen können wir die hebräischen Wörter raussuchen. Gesundheit. Und es ist so interessant, was für ein Wortspiel das da eigentlich abgeht. Also. Sie kommen wir draus, oder gut, ja. Sonst ist auch egal, ist Bible Study. Kannst du es nachlesen? Oder nachlesen? Also. Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde, oder? Über den Vers ist wahrscheinlich auch extrem viel predigt worden, oder? Auch in unseren christlichen Kreisen, oder? So als Druckmittel, dass du jetzt aufhören sollst, sündigen, oder? Weil jeder, der sündigt, ist ja ein Sklave der Sünde, oder? Und wenn du das falsch interpretierst oder nicht checkst, oder? Dann heisst es ja eigentlich, dass wenn du sündigst, dass du irgendwann keinen Platz mehr hast. Weil der Sklave der Sünde bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Aber wenn du weiterhin nicht Sünde in deinem Leben hast, dann kannst du ja nicht für immer im Haus bleiben, oder? Oder das ist das, ich mag euch nur bitte aufzeigen, das ist das, was wir immer gehört haben. Das ist das, was wir immer gelernt haben, oder? Das, was wir immer wieder über die Versen gehört haben. Aber wenn du nur schon mal im Zusammenhang durchlesest und ein bisschen auseinander nimmst, dann merkst du, über was Jesus da eigentlich am Reden ist. Nämlich über den alten Bund und den neuen Bund. Weil wenn du den ganzen Zusammenhang hast vom Johannesbrief, vom Kapitel 1 bis zum Kapitel 8, dann ist es noch viel offensichtlicher. Weil schon im ersten Kapitel steht, dass der Diener Mose das Gesetz gegeben hat und dass der Sohn Jesus Gnade gebracht hat. Johannes 1, Vers 17. Also gehen wir einen Vers weiter. Einen, den wir miteinander gelesen haben, Galater 5, Vers 1, haben wir vor ein paar Wochen miteinander gelesen. Galater 5, Vers 1, da drinnen steht, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Amen. Ja, ich finde den Vers der Hammer. Wir haben ja den schon mal ein bisschen detaillierter angeschaut. Wir haben den ganzen Galaterbrief eigentlich durchgenommen, insbesondere aus Kapitel 4, oder? Und jeder, der da drin hockt und dabei war, weiß ja, was eigentlich er meint, wenn er das da schreibt, oder? Er redet zuerst 4 Kapitel davon, wie Jesus uns frei gemacht hat. Und er redet vor allem in Kapitel 3 davon und sagt den Galater, hey, habt ihr den Heiligen Geist erlebt? Habt ihr den Heiligen Geist, haben wir angeschaut, kontinuierlich erlebt bei euch? Weil ihr das Gesetz befolgt habt? Oder weil ihr der Botschaft vom Kreuz glaubt habt? Habt ihr Wunder erlebt? Galater 3, Vers 5. Habt ihr Wunder erlebt? Weil ihr das Gesetz befolgt habt, euch beschnitten habt, irgendetwas gemacht habt, oder weil ihr glaubt habt, was wir euch erzählt haben? Oder? Er tut sich eigentlich wie auflupfen auf die Antwort, weil für jeden sollte eigentlich ersichtlich sein, was die Antwort ist. Oder? Und wenn du die Vers lesest, dann merkst du auch, das, was du willst, ist, du willst kontinuierlich den Heiligen Geist in dir. Oder? Jeder Christ will das. Jeder Christ will kontinuierlich, dass der Heilige Geist am Wirken ist und kontinuierlich, dass Wunder passieren und kontinuierlich, dass du wieder Blatter vom Heiligen Geist drin bist. Und das Geheimnis steht in Galater 3, Vers 5. Wie, dass du das erleben kannst. Nämlich nicht in dem, dass du selber irgendetwas machst, sondern in dem, dass du glaubst, was Jesus für dich gemacht hat. Und musst du dir mal vorstellen, wenn, ich stelle mir immer so vor, wenn das Evangelium nie verwässert worden wäre. Seit Jesus gestorben ist. Einfach immer nur das predigt worden wäre, was wirklich abgegangen ist. Was denn passiert wäre auf der Erde? Oder wir sind das jetzt am Wiederentdecken. So wie Leute im 14. und 15. Jahrhundert, oder der Luther zum Beispiel, das wiederentdeckt hat, oder? Aber was wäre gewesen, wenn es kontinuierlich einfach gelaufen wäre? Warum ist es nicht gelaufen, oder? Weil der Teufel keinen Bock drauf hatte. Und weil er es geschafft hat, dass der Mensch religiös geworden ist. Oder? Und sich um sich selber drüllt hat. Also steht, ich auch darum auch das Wort Sklave drin lassen. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Amen. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Also da steht eigentlich, dass Jesus die frei gemacht hat, aber dass es trotzdem möglich ist, dass du wieder unter ein Joch von der Sklaverei kommst. Obwohl die Wahrheit ist, dass Jesus die frei gemacht hat. Also braucht es auch da die Erkenntnis von der Wahrheit, dass du frei leben kannst. Und das Joch, kannst du mal eins weitergehen, das Joch von der Sklaverei ist das Gesetz. Das Joch, wo da beschrieben wird, von der Sklaverei ist das Gesetz. Ich will jetzt nicht ins Detail reingehen, weil wir haben das eigentlich schon alles durchgenommen. Ich will lieber noch ein bisschen weitergehen in die anderen Versen, die wir haben. Aber das Joch, wo die eigentlich in die Sklaverei bringt, ist das Gesetz. Und du siehst es ganz klar, oder? Nachher, Galater 5, Vers 4 steht, die das Gesetz erfüllen, sind aus der Gnadlosigkeit. Jetzt haben wir alles durchgenommen, oder? Das heisst nicht, dass sie die Rettung verloren haben und so weiter. Das wissen wir alle. Das ist gerne nicht möglich. Aber es ist möglich, oder? Nur schon anhand von dem Vers, den wir gelesen haben, ist es möglich, dass freie Menschen nicht frei leben. Und ich glaube, das ist das, was jeder von uns schon erlebt hat. Wenn wir würden verstehen, wie frei dass wir sind, dann würden wir uns manchmal nicht so verhalten, wie wir uns verhalten. Dann würden wir manchmal nicht so leben, wie wir leben. Und dann würde die Welt wahrscheinlich auch nicht so aussehen, wie sie aussieht. Oder? Weil das, was Jesus gemacht hat, das ist sozusagen wie fix gesetzt, oder? Aber was du damit machst, ist immer noch deine eigene Verantwortung. Und darum sagt er auch, du bist frei. Jesus hat dich wegen dem, dass du frei kannst sein, frei gemacht. Der Grund, wieso dass er dich frei gemacht hat, ist, dass du frei kannst sein. Das ist ja völlig abgefahren, oder? Der Grund, wieso er dich frei gemacht hat, ist, dass du kannst frei sein. Und jetzt lass dich nicht wieder unter ein Joch von der Sklaverei bringen. Weil ein Sklave, haben wir vorher gelesen, oder? ein Sklave. Das Joch von der Sklaverei ist das Gesetz. Und jetzt zeige ich euch einen Vers, der mit diesen Versen, die wir vorgelesen haben, zusammenhängt. Und zwar einer von meinen ehemaligen Lieblingsvers. 1. Korinther 15, Vers 56. Ich habe schon lange nicht gebracht. 1. Korinther 15, Vers 56. Da steht, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Das kennt jeder von uns, oder? Vers vorher steht, dass Jesus den totalen Sieg über den Tod errungen hat. Und dann steht, Tod, wo ist dein Stachel, oder? Und nachher steht, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Also wenn jetzt das umkehrst, ist, wenn du eigentlich unter das Joch von der Sklaverei kommst, plötzlich, wenn du unter das Gesetz kommst, dann hat die Sünde wieder Kraft in deinem Leben. Und du kommst eigentlich automatisch, oder geistlich gesehen nicht, aber automatisch kommst du von dem Stand raus und du wirst automatisch ein Sklave, du wirst plötzlich versklavt vom Gesetz und es zeigt sich eigentlich in dem, dass Sünde in deinem Leben ist. Ist noch interessant, oder? Also haben wir den Zusammenhang. Kannst du mal eins weitergehen? Ich habe das extra da kurz zusammengefasst. Das Gesetz gibt der Sünde Kraft. Du musst dir vorstellen, der Grund, wieso es ein Gesetz gibt, ist nicht, damit du heilig gemacht wirst durch das Gesetz. Der Grund war nie, Gott hat das Gesetz nie gegeben, damit du durch das Gesetz kannst gerecht werden. Gott hat das Gesetz gegeben, damit die Sünde Kraft überkommt, damit du checkst, dass du einen Erlöser brauchst. Weil wenn es kein Gesetz gibt, weißt du nicht, was Sünde ist. Egal was für ein Gesetz. Adam und Eva. Ja, zum Beispiel. Sind jetzt nicht die 10 Gebote. Aber es ist trotzdem ein Gesetz da gewesen. Wenn es kein Gesetz würde geben, würdest du nicht wissen, was Sünde ist. Aber weil du weißt, was Gesetz sagt, weißt du, was Sünde ist. Und Gott hat eigentlich das Gesetz gegeben, oder? Erstens hat er es denen gegeben, wo Jesus damit redet. Im Johannes 8, nämlich den Juden. Hast du gewusst? Das ist ein Gedanke, den du weiterverfolgen musst. Das Gesetz war nie für uns. Nie. Gott hat das Gesetz seinem Volk gegeben im Alten Testament, den Juden. Eigentlich hat das Gesetz nur für sie Gültigkeit. Und nicht für dich. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, was wir eigentlich gemacht haben über Jahrhunderte mit dem Gesetz, mit den 10 Geboten, wo eigentlich nie biblisch gesehen für uns überhaupt gewesen sind. Und was passiert ist, ist, zündet immer mehr zugenommen. Und Gott hat eigentlich nur wollen, dass Menschen checken, dass sie es selber nicht schaffen. Weil sie eigentlich immer wieder stolpern, weil sie immer wieder drauf hineinkallen. Und eigentlich hat er wollen damit auslösen, dass du kommst als Mensch und sagst, ich schaff's nicht, ich brauche einen Erlöser. Und das, was wir gemacht haben, ist, ich schaff's nicht, ich brauche ein Gesetz. So kommt, oder so, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber so kommt es mir manchmal vor, oder? Ich brauche Richtlinien, ich brauche das Gesetz, weil es mich sozusagen führt, oder? Aber der Grund, wieso das Gott gegeben hat, ist eigentlich, dass du kannst sozusagen in eine neue, wie soll ich sagen? Falling in love. Wie sagt man dem? Keine Ahnung. Dass du kannst verliebt werden in deinen Erlöser. In deinen Erretter. Dass du checkst, dass du selber nicht kannst. Und das Coole ist, eigentlich hat er es nicht einmal für uns gemacht. Er hat es eigentlich nicht gemacht, dass wir checken, dass wir einen Erlöser brauchen. Sondern er hat es eigentlich gemacht, dass das Volk Israel checkt, dass sie selber nicht arbeiten können. Das Gesetz ist nie für uns gemacht gewesen. Abgefahren. Aber das Gesetz ist das, was der Sünde Kraft gibt. Und darum merkst du auch, nur schon in all diesen Bibelstellen, oder? Es gibt ja, kannst du zum Beispiel Römer 5, Vers 20 und 21 durchlesen. Dort steht, wieso das Gesetz gegeben worden ist. Damit die Sünde grösser wird. Wieso wird die Sünde grösser, wenn ein Gesetz da ist? Weil Gesetz, kannst du nochmal den Vers vorher einblenden? Das Gesetz, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Weil das Gesetz die Kraft ist, die sozusagen die Sünde rausbringt, wird die Sünde immer grösser, oder? Römer 5, Vers 20. Dort, wo das Gesetz ist, wird die Sünde immer grösser. Damit die Gnade von Gott nicht nur grösser werden kann, sondern überflüssend. Römer 5, Vers 20 und 21. Kannst du das nachlesen? Der Oberhammer, oder? Kannst du mal noch eins weiter? Also zwei weiter, sozusagen jetzt. Johannes 8, Vers 31 bis 35, wo wir gelesen haben. Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und das, was Sünd, was der Sünde eigentlich Kraft gibt, ist das Gesetz. Darum ist auch das Joch von der Sklaverei das Gesetz. Weil ohne, dass du unter dem Gesetz bist, kannst du gerne sündigen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir alle wissen, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Wir alle wissen, ja, eigentlich kannst du mal eins weitergehen. Gehen wir weiter. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich der Einzige, der voll dabei ist, aber ich bin voll dabei. Also, Römer 10, Vers 4. Jawohl, ja, eben, Amen. Denn das Endziel, da habe ich den Titel her, Römer 10, Vers 4, der absolute Hammervers. Das Endziel des Gesetzes ist Christus. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das Endziel des Gesetzes ist Christus. Stell dir mal vor, was ist ein Endziel? Irgendwie, ich kann nicht eine gute Illustration herausfinden. Das Einzige, was mir in den Sinn gekommen ist, ist, dass wenn du von Budapest mit dem Railjet-Zug, wo Railjet heisst, auf Zürich fahrst, dann weißt du, dass Zürich die Endstation ist von dem Zug. Und du weißt, dass der Zug nicht mehr weiterfährt. Wenn du zu Zürich angekommen bist und du in dem Zug hocken bleibst, dann fährst du wieder zurück auf Budapest. Weil das Endziel von dem Zug ist Zürich. Also wenn du auf Bern willst, kannst du nicht im Zug sitzen bleiben. Oder Zürich ist ja wie, früher war es auf jeden Fall, jetzt ist es nicht mehr, Zürich ist ein Sackbahnhof. Sozusagen, der Zug fährt so rein und er muss auch wieder so rausfahren. Er kann nicht durchfahren. Oder? Und ich stelle mir Jesus wie so einen Sackbahnhof vor. Oder? Stell mir so vor. Oder? Das Gesetz kommt, es ist 1500 Jahre unterwegs wie ein Zug. Es ist unterwegs und unterwegs und irgendwann kommt sie in den Sackbahnhof, wo Jesus heisst. Und es wird sozusagen aufgeschluckt, aufgefressen, absorbiert, oder? Und es kann gerne weiterfahren. Wieso? Weil das Endziel vom Gesetz Jesus ist. Und in dem Moment, wo Jesus geboren, nur schon in dem Moment, wo Jesus geboren ist, hat der Zug eigentlich angefangen zu stocken. Ist langsamer geworden, oder? Weil er gemerkt hat, jetzt, oder? Das sehen wir ja im Lukas Kapitel 1. Wo der Simeon, also zu Jesus kommt, wo er ein Baby ist. Und er hat Gott bittet, dass er das Heil noch darf sehen, dass er den Erlöser darf sehen, oder? Und dann sieht er Jesus als Baby. Und sagt zu sich selber, könnt ihr in der Bibel noch lesen, so cool, danke Jesus, oder danke Gott. Danke, dass ich meinen Erlöser noch sehen durfte. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Und Simeon übersetzt, wenn es vom Hebräischen aufs Deutsche übersetzt ist, dann weißt du, dass es ein Bild ist fürs Gesetz. Und nachdem, dass der Simeon aus dem Tempel rausgegangen ist, wo Jesus war, ist die Prophetin Hanna reingekommen. 84-jährige Prophetin. Und Hanna heisst die Gnade Gottes. Also auf gut Deutsch, das Gesetz ist rausgelaufen. Aber das Gesetz ist nicht rausgelaufen, weil es scheiße drauf war. Das Gesetz ist nicht rausgelaufen, weil es denkt, oh nein, ich habe die Schlacht verloren, sondern weil es gewusst hat, es ist vollendet. Es hat jetzt angefangen, der Zug ist langsamer geworden. Der Simeon ist nicht rausgelaufen, weil er schlecht drauf war, sondern weil er sich gefreut hat, dass er den noch hat dürfen sehen, der ihn sozusagen ablöst. Oder? Und ist rausgelaufen und wer läuft rein? Gleichzeitig läuft Hanna rein, oder? Die Gnade Gottes, nur schon bei der Geburt, oder? Ganz am Anfang von seinem Leben siehst du das. Und nachher stirbt Jesus und du musst dir vorstellen, auch wenn der Zug 1500 Jahre ist das Gesetz gewesen, oder? Wenn der Zug oder das Flugzeug oder das Auto oder wie auch immer du dem willst sagen, was gesetzt ist, so eine extreme Geschwindigkeit bekommen hat, hat Jesus, als er gestorben ist am Kreuz, den ganzen Aufprall. Du musst dir vorstellen, wenn das Gesetz bis zu dir gekommen wäre, dann hat jetzt die Sünde Macht in deinem Leben. Aber weil Jesus sozusagen vor dir hergestanden ist, ist das Gesetz gerne bis zu dir gekommen. Es ist absorbiert worden, es ist sozusagen gestoppt worden, damit es nicht mehr weiterfahren kann. Damit es das Ziel eigentlich gerne erreichen kann, weil du und ich sind eigentlich das Ziel vom Gesetz. Aber Jesus ist gekommen, der Einzige, was überhaupt jemals möglich war, ist, und hat das Gesetz erfüllt, sozusagen, es ist eingefahren im Endziel. Damit jeder Glaubende, und das finde ich alles cool am ganzen Vers, damit jeder Glaubende gerecht kann sein. Weil ohne, dass du das Gesetz erfüllst, ist es möglich, dass du gerecht sein kannst. Weil du nicht unter der Gerechtigkeit vom Gesetz bist, sondern unter der Gerechtigkeit vom Sohn von Gott. Abgefahren. Nein, ich hab's. Also, ein weiter. Wir sind noch lange nicht fertig, natürlich. Eine weiter. Entschuldigung, kann ich da selber weiterklicken? Gut. Funktioniert. Habe ich euch natürlich wieder einmal meinen Lieblingsvers aus dem Römer mitgebracht, zur Unterstützung von dem, was ich jetzt gesagt habe. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das ist eigentlich die Vollendung von all diesen Versen, die wir jetzt angeschaut haben. Du siehst eigentlich da, dass wenn du, also die Sünde hat keine Macht mehr über dir. Weil du nicht unter dem Gesetz bist, sondern unter der Gnade bist. Das Problem ist dann, oder du bist jetzt frei. Du hast die Freiheit, zum selber auswählen, wo das du willst sein. Und der Paulus und auch ich, und auch der Ben und auch die Lena und die meisten da drinnen raten dir davon ab, dass du dich selber wieder unter ein Joch von der Sklaverei tust. Aber du kannst selber entscheiden, wo du bist. Aber wenn du den Vers lesest, dann solltest du ja eigentlich checken, wo das du sein willst. Weil das, was du willst, egal ob du Prediger bist, egal ob du Leiter bist von irgendeinem Team, egal ob du einfach ganz normaler Mensch bist, der an Jesus glaubt, das, was du willst für dein Leben, das, was du willst für deine Familie, das, was du willst für alle Leute, die bei uns in die Church gehen, ist, dass die Sünde keine Macht mehr hat über ihnen. Das ist das, was du willst. Und da steht, wie das passiert. In dem, dass sie checken, in dem, dass du checkst, in dem, dass ich check, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Aber du kannst selber entscheiden, weil wenn du den Satz umkehrst, dann weißt du, jetzt weißt du, oder? Wenn du unter einem Gnade bist, hat die Sünde keine Macht in deinem Leben. Das Problem ist aber, wenn du unter dem Gesetz bist, dann hat die Sünde sehr wohl Macht in deinem Leben. Und wir haben es ja auch schon im Bibelstudy ein bisschen angeschaut und ich habe euch auch schon Beispiele erzählt. Wir kennen so viele Beispiele von Menschen. Verstehst du, wünschst das ja niemand. Aber die Leute, die ich erlebt habe, die am gesetzlichsten drauf sind, die am krassesten gegen keinen Sex vor der Ehe predigen und Leute verurteilen, nur schon, wenn sie irgendwie in die Nähe voneinander kommen. Genau das sind die Leute, die 2 Jahre später im Ehebruch leben. Wo irgendwie etwas rauskommt, was im Verborgenen passiert ist. Oder, wir können noch tausende von Geschichten erzählen, ist jetzt nicht so ermutigend. Aber das Problem ist von dem Ganzen, oder? Je mehr du dich selber unter das Gesetz stehst, auch wenn du es gut meinst, aber je mehr du unter das Gesetz kommst, desto mehr hat die Sünde Macht in deinem Leben. Aber wenn du willst, dass sie keine Macht mehr hat, oder? Und darum machen wir das ja da. Wir wollen ja, dass die Sünde in keinem Leben mehr Macht hat. Und weißt du, was ist das Coole? Dass Sünde da ein Nomen ist. Und kein Verb. Wissen Sie, was ein Verb und ein Nomen ist? Ein Verb ist etwas, was du machst. Nomen ist etwas, was du bist. Oder wo etwas ist. Oder? Ein Gegenstand. Wie auch immer das die Definition von einem Nomen ist. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also kannst jetzt du eigentlich, oder? Die Sünde hat keine Macht mehr über dir. Nicht einfach nur die Sünde, die du machst. Sondern dein alter Ich, wo du gsi bist, hat keine Macht mehr über dir. Und alles, was ein Nomen ist, eigentlich kannst du alles nehmen und einfühlen beim Wort Sünde. Alles, was die Folge ist von dem, was Adam und Eva gemacht haben, kannst du nehmen und kannst dort einfühlen. Kannst sagen, Armut hat keine Macht mehr über mir. Weil ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade. Du kannst eine Krankheit, hat keine Macht mehr über mir. Weil ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade. Schlechte Gedanken haben keine Macht mehr über mir. Du kannst alles nehmen. Alles, was der Teufel dir probiert, in den Weg hineinzurühren, kannst du nehmen, kannst du hier einfüllen. Und wenn du das machst und den Vers lesest, dann wirst du so etwas von demütig. Aus meiner Sicht. Wenn du es richtig verstehst, dann wirst du so etwas von demütig. Und hast gewusst, dass in der Bibel steht, dass Gott den Demütigen seine Gnade schenkt. Und den Stolzen widersteht. Und hast du gewusst, dass im Petrusbrief steht, dass wenn du deine Sorgen Jesus abgibst, dass du dich dann demütigst. Also wenn du das umkehrst, heisst das eigentlich nichts anderes als, wenn du dir Sorgen machst, bist du stolz. Und wenn du stolz bist, ja, musst du dir mal Gedanken über das machen, wenn du stolz bist, kann Gottes Gnade nicht zu dir kommen. Aber wenn du deine Sorgen abgibst, bist du demütig. Und Gottes Gnade kann in dein Leben hineinkommen. Schon so viel mal erlebt? Oder? Schon so viel mal erlebt? Wie viel mal habe ich mir Sorgen über etwas gemacht? Und ich denkt, weil ich mir Sorgen über etwas mache, zeige ich ja, dass ich mich darum kümmern will. Zeige ja mein Mitgefühl. Zeige ja, dass es mir wichtig ist, oder? Weil ich bin ja mit Gedanken bei dieser Person oder ich bin mit Gedanken bei irgendjemandem, der Probleme hat. Bis ich den Vers mal richtig durchgelesen habe, oder? Dann ist es ziemlich schnell gegangen, bis ich meine Sorgen probiert habe, irgendwie loszuwerden, oder? Weil jeder von uns will demütig sein, weil jeder von uns will, dass Gnade von Gott ins Leben hineinfließt. Aber weißt, oder? Ihr kennt das. Wie schnell kannst du wieder in das hinein? Aber seit ich verstanden habe, dass wenn ich mir Sorgen mache, bei mir hat es dort Klick gemacht. Dass wenn ich mir Sorgen mache, dass ich dann stolz bin. Und nicht einfach nur zum Nachnamen stolz heiße. Sondern dass ich stolz bin. Ja, als Identität. Nicht jeder kann so einen guten Nachnamen haben. Um sich immer wieder daran zu erinnern. Ich habe gemerkt, dass wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich dann stolz bin, dort hat es bei mir Klick gemacht. Weil ich will nicht stolz sein. Oder? Und dort fängst du daran Gedanken zu machen. Hey, und dann realisierst du irgendwann, hey, Gott sagt, sorg dir nicht um den nächsten Tag. Sorg dir nicht darum, was willst du anlegen, was willst du kaufen, was willst du machen. Und dann fährst du dann mal so richtig ein, oder? Und dann wirst du einer, der merkt, hey, es gibt da jemanden, der das Problem besser im Griff hat als ich. Es gibt jemanden, der sich besser um meine Kinder kümmern kann als ich. Es gibt jemanden, der sich mehr um das kümmern kann, was mir jetzt Sorgen macht, was noch in der Zukunft liegt. Und dann wirst du demütig und das Coole ist, in dem Moment kann Gottes Gnade in dich hineinfliessen. Ui, aufgepasst. Also, jetzt tun wir da mal weiter. Oh, jetzt geht's nicht. Patrick? Haben wir noch 10 Minuten, schaffen wir noch. Ich werde euch noch kurz etwas zum Buch Esther erzählen. Ich glaube, das haben wir noch nie durchgenommen im Bible Study, so viel ich mich mal erinnere. Das Buch Esther ist gerade nach Nehemia im Alten Testament. Und das Buch Esther ist ganz ein interessantes Buch. Wenn ihr mal ein bisschen wirklich ein Bible-Study macht, dann mag ich euch wirklich herausfordern, lesen das Buch Esther und probieren herauszufinden, was Gott in dem ganzen Buch, wo Gott überall Jesus versteckt hat in dem ganzen Buch. Es ist ein sehr interessantes Buch, vor allem aus dem Grund, weil das Wort Gott in dem Buch nie vorkommt. Das Wort Gott kommt nie vor in dem Buch. Also blöd gesagt, Gott kommt nie vor in dem Buch. Auf den ersten Blick. Oder? Es ist ein Buch, wenn du es einfach oberflächlich lesest, wie das Buch Ruth, wo wir ja mal wirklich miteinander durchgenommen haben, dann denkst du einfach, du lesest es und du denkst, ja, ist eine schöne Geschichte. Es ist eine Geschichte vom Volk Israel, wo verschleppt worden ist, oder? Nicht auf Babylon, sondern aufs Nachfolgereich, oder? Bei den Persern, der verschleppt worden ist, du siehst, der König Xerxes ist dort drin. Also, wenn du mal 300 geschaut hast, dann weißt du, der Typ hat es wirklich gegeben. Hat vielleicht nicht so ausgesehen. Aber der hat es wirklich gegeben, oder? Und du lesest es und du denkst, es ist eine schöne Geschichte. Aber ich mag dich wirklich ermutigen, geh ein bisschen tiefer graben. Geh ein bisschen schauen, was die Namen bedeuten, zum Beispiel. Oder geh schauen, was da alles abgeht. Und ich werde euch kurz etwas erzählen über die, 3 Leute, die hier vorkommen in dem Buch. Einfach jetzt nur über die 3 Leute, es kommen noch viel mehr Leute vor. Esther, der Mordechai, das ist sozusagen der Vormund, man könnte auch sagen, der Götti von der Esther, sie beide sind Juden. Und der Haman, er ist der Gegner in dem Buch von Mordechai und vor allem auch von den Juden als Gegner. Siehst du es? Noch ein bisschen Zeit. Also, und du, ich gebe dir jetzt nur einen kurzen Überblick. Du musst dir vorstellen, die Esther ist eine Jüdin. Und weil sie sind verschleppt worden und sind jetzt in einem anderen Land. Und dort ist ein König, der Xerxes, er heisst im Buch Esther anders, aber steht immer neben dran Xerxes, hat einen König und der hat eine Königin. Und die haben ein Problem miteinander, oder er hat ein Problem mit ihr, und werft sie sozusagen raus, also auf gut Deutsch, er scheidet sich von ihr, oder? Und jetzt, gibt's einen Beauty Contest, Germany's Next Topmodel, Xerxes Next Queen sozusagen hat er geheissen, wo er veranstaltet und da kommen die schönsten Frauen aus dem ganzen Land und er will eigentlich eine neue Königin haben. Und Esther ist an den Beauty Contest eingeladen. Und sie gewinnt am Schluss, ich tue es schon mal auf, sie gewinnt. Ja. Sie gewinnt und wird Königin in einem Land, wo eigentlich ein fremdes Land ist für sie, aber niemand weiß, dass sie eine Jüdin ist. Weil der Mordechai, ihren Vormund oder ihren Götti, zu ihr gesagt hat, sag niemandem, dass du jüdischer Abstammung bist. Wieso? Weil Gott ihm die Weisheit gegeben hat. Er hat noch nicht gewusst, was kommen wird. Er hat es einfach intuitiv zu ihr gesagt, sag niemandem, dass du eine Jüdin bist. Aber vom Mordechai hat jeder gewusst, dass er ein Jude ist. Und es gibt ganz lustige Geschichten. Du musst dir vorstellen, dann ist der Beauty Contest. Der Xerxes kriegt eine neue Frau. Sie heisst Esther. Sie ist jüdischer Abstammung. Und der Nummer 1 Mann vom König ist der Haman. Der ist sozusagen die rechte Hand vom König. Und am Haman geht der Mordechai so etwas von auf den Sack. Und er entwickelt in dem Buch so einen Hass gegenüber dem Mordechai. Und weil der Mordechai ein Jude ist, entwickelt er einen Hass gegen das ganze jüdische Volk. Und es geht über ein paar Kapitel, ich muss es selber durchlesen. Ich erzähle es jetzt nur so kurz, oder? Aber es kommt an so eine Stelle, oder? Wo der König, musst du dir vorstellen, der Mordechai war immer im Palast rumhängen, oder? Und der Haman hat ihn immer gesehen. Jedes Mal, wenn er ihn gesehen hat, ist er so richtig aggressiv geworden. Am liebsten hat er ihn gerade umgebracht, oder? Und es ist so weit gegangen, dass der Haman einen Anschlag geplant hat, um das ganze jüdische Volk zu vernichten. Das Problem ist aber, dass er nicht gecheckt hat, dass ihm seine Königin eine Jüdin ist. Weil es hat ja niemand gecheckt. Könnt ihr sagen, sie hat gelogen. Nein, sie hat nicht gelogen, sie hat einfach etwas nicht gesagt. Ja. Oder? Und jetzt ist der König, oder? Dann gibt es eine Story in dem Buch, muss ich euch kurz erzählen, das ist eigentlich die beste Story von allen. Ist der König im Bett und will pennen, oder? Er will schlafen. Und er kann nicht schlafen. Und er denkt sich, ich hole einen Diener von mir. Der soll herkommen und der soll sozusagen meine ganze, also eigentlich wie meine Geschichte, wo bis jetzt die ganze Geschichte von ihm ist aufgeschrieben worden, der soll alle Sachen, die passiert sind, seit ich sozusagen König bin, mir vorlesen. Weil er denkt hat, das ist so langweilig, das ist wie ein Buch Chronik in der Bibel, da lesen wir von einem Namen zum anderen und so weiter und dann kann ich gut pennen, oder? Darum hat er es eigentlich sich vorlesen lassen. Und dann ist in dem Buch drin gestanden, dass der Mordechai einem König etwas Gutes zu tun hat. Und in dem Moment musst du dir vorstellen, wenn Gott einem König eine schlaflose Nacht gibt, kann sich eine ganze Nation verändern. Das siehst du in dem Buch. In dem Moment, wo Mordechai seinen Namen kommt und der Diener ihm vorliest, der Mordechai, der Jude, der hat das und das gemacht, sagt der König, halt. Haben wir einem Mordechai jemals etwas geben für das, was er für uns gemacht hat. Und dann lässt er da. Nein, haben wir nicht. In dem Moment kommt der Haman rein. In dem Moment kommt der dort rein, oder? Und du musst dir vorstellen, der hasst den Mordechai, oder? Und der kommt rein und dann sagt der König Xerxes, was würdest du, Haman, an einem Mann geben, der dein Leben gerettet hat, der das und das gemacht hat? Und der Haman meint, der König redet von ihm, oder? Und sagt ihm, ich würde ihm das Ross vom König geben. Und den Mantel, und dann würde ich ihn durch die Stadt durchreiten lassen, und dass alle sehen können, dass das ein edler Mann ist, oder? Weil er gemeint, der König redet von ihm, oder? Und dann sagt der König, gang, Haman, gang zum Mordechai und mach genau das, was du mir jetzt gesagt hast. Oder? Du musst mal feststellen, da wirst du demütig. Ja. Du hast jemanden so richtig derb auf dem Kicker, oder? Du hast einen richtigen Hass gegen den und dann sagt dein König, du sollst zu dem gehen, dem das Ross vom König geben, den Mantel anlegen und dem den durch die Stadt reiten lassen, oder? Der ist voll durchgetrüllt. Das ist eigentlich so eine Zwischengeschichte, oder? Dann geht's aber weiter und der Haman plant den Anschlag auf die Juden. Er will den Mordechai erhängen und alle Juden ausrotten im Land. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ja. Ist immer wieder gewesen, oder, in der Geschichte? In der Weltgeschichte, oder? Er will alle Juden ausrotten. Und er baut einen riesigen Galgen. Und er will, dass der Mordechai an dem Galgen hängt. Aber da gibt's eine Esther, wo Jüdin ist. Wo jetzt die Frau ist von dem König. Wo der Haman untertan ist. Ihr könnt selber Geschichte durchlesen. Es kommt auf jeden Fall so weit, dass der Mordechai nicht an dem Galgen hängt, sondern der Haman. An dem Galgen, den er aufgestellt hat, um den Mordechai zu erhängen, hängt schlussendlich der, der den Galgen aufgestellt hat. Und weißt du, was ist das Coolste an der ganzen Geschichte? Der Haman ist ein Bild für den Teufel. Der Teufel hat gemeint, wo Jesus am Kreuz gehängt ist, jetzt habe ich gewonnen. Und in dem Moment, wo er gemeint hat, dass er gewonnen hat, hat er verloren. Weil in dem Moment ist Jesus ins Totenreich gegangen und hat ihm die Schlüssel vom Toten weggenommen. Tod, wo ist dein Stachel? Das ist dort passiert. In dem Moment, wo der Teufel gemeint hat, dass er gewonnen hat, weil Jesus jetzt am Kreuz gehängt ist, in dem Moment hat er verloren. In dem Moment, wo der Haman den paar Galgen aufgestellt hat, hat er gedacht, da hängt jetzt der Mordechai. Am Schluss hängt er selber dran. Und weisst du was? Alle ihm seine Söhne sind genau am gleichen Galgen gestorben wie er. Und das ganze Volk von der Esther ist freigelassen worden von ihrem Mann, von Xerxes, und hat wieder zurückgehen ins Land Israel. Und weisst du, wie viele Söhne das der Haman hatte? 10. 10 Söhne. Das ist ein Bild für die 10 Gebote. Wo dort an dem Kreuz, wo Jesus gestorben ist, hergenagelt worden sind. Damit du nicht unter das Joch von der Sklaverei musst kommen. Wir lesen noch kurz den Bibelvers, der das bestätigt. Kolosser 2, Vers 14 und 15. Das ist eigentlich die Geschichte von der Esther, einfach in zwei kurzen Versen im Neuen Testament. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und der Vers 15. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Amen. Das ist die Geschichte von Esther. In zwei Versen im Neuen Testament. Also Esther hat noch viel mehr drin. Esther hat noch viel mehr drin. Mag euch wirklich ermutigen, um das Buch zu lesen. Und um das wirken zu lassen, was wir jetzt miteinander durchgenommen haben. Und für alle anderen, die es nicht mehr wirken lassen. Es hat Esther, wo der Elian...